Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht Leistungskurs, worin Thomas Brandt so freundlich ist, mir Politikunterricht zu erteilen. Hallo Thomas.
Hallo Holgi.
Thema heute, Thomas von Aquin. Okay, es ist arm. Thema heute, Thomas von Aquin.
Ja.
Ja. 14. Jahrhundert oder so, ne?
Nee, 13.
13. Da haben wir jetzt einen großen Sprung gemacht. Wo waren wir letztes Mal?
Augustinus, 400 nach Christus. Ja. Und du wirst es nicht glauben, es hat sich nichts getan, weil tatsächlich ist Thomas von Aquin das Update zu Augustinus.
Es hat sich nichts getan, ist ja...
In der politischen Philosophie.
Das kann doch gar nicht sein. Ich meine, da ist ein Jahrtausend dazwischen.
Ja, 800
Jahre. Ja gut, das ist ja wie ein Jahrtausend. Also, aber das kann doch nicht sein, dass da überhaupt niemand jemals irgendwie nachgedacht und das aufgeschrieben und... Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, die haben alle nachgedacht, aber die haben alle in derselben Bahn nachgedacht. Also sprich, Augustinus ist ja einer der Kirchenväter.
Mhm.
Und das ist eine hierarchische Organisation. Mhm. Also haben alle Leute Augustinus immer wieder ausgelegt. Es gibt ja dann diese Sache mit der Scholastik, dass der Aristoteles im Endeffekt durchgenudelt wurde bis zum Umfallen.
Mhm.
Das kommt jetzt eigentlich erst, weil Aristoteles Texte... Wir kommen jetzt zu Aristoteles eigentlich wieder zurück mit Thomas von Aquin.
Scholastik muss man erklären. Ich habe es mal so erklärt gekriegt. Scholastik ist, wenn man wissen will, wie viel Zähne das Pferd hat und bei Aristoteles nachliest.
So ein bisschen, ja. Also es ist halt, man hat diesen Erkenntnisgewinn nach dem aristotelischen Prinzip im Endeffekt so überformalisiert, dass nichts mehr ging. Und Aristoteles hat halt sehr viel mit Syllogismen gearbeitet. Ein Syllogismus ist im Endeffekt eine doppelte Wenn-Dann-Bestimmung, aus der man eine Erkenntnis ziehen kann. Ja, mhm. Also alle Hunde bellen, Flocke ist ein Hund, also bellt Flocke.
Ja.
Ist übrigens schön, man kann auch kaputte Syllogismen machen.
Ich höre.
Also der Klassiker von Aristoteles ist also von Sokrates, eigentlich ist es Sokrates sogar. Ja, alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist er sterblich.
Mhm.
Und du kannst, wenn du eine offene Bedingung hintendran tust, die auch für andere Dinge tut. Ich habe ein Beispiel, alle Hunde sind sterblich, ja. Holgi ist sterblich, also ist Holgi ein Hund.
Ah, okay, ja.
Ja,
oder Syllogismus. Ja, stimmt. Nee, stimmt. Ja, ist einleuchtend. Ja.
Ja, also die müssen immer abgeschlossen sein und so. Und man hat das dann halt ad nauseam, ne, um im Lateinischen zu bleiben, also bis zum Kotzen gemacht. Es gibt nichts Prätentiöseres
als
Menschen, die Latein so. Doch, es gibt eine Sache, die ist prätentiöser.
Und die ist?
Es gibt bestimmte philosophische Autoren, die in ihren Texten französische und altgriechische Sinnsprüche im Original abdrucken.
Ja, ja.
Französisch lasse ich mir noch eingehen, ja?
Nein.
Aber du hast dann tatsächlich so Leute, die dann so sagen, wie schon bei Platon steht, zwei Zeilen altgriechische Zeichen.
Ich finde das auch ganz furchtbar. Ich habe irgendwann auch mal gelernt und wieder vergessen, was auf Lateinisch, also wie man auf Lateinisch sagt, Menschen, die lateinische Sinnsprüche benutzen, sind albern oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr so genau. Ja, das ist furchtbar. Es ist halt völlig unsinnig und das ist halt auch nichts anderes als ein Signal des Bildungsbürgertums an den Rest des Bildungsbürgertums, dass man sich ja versteht. Guck mal hier. Ja,
ist ein Habitus-Ding.
Das ist ein Habitus-Ding, weil Dinge werden ja nicht wahrer dadurch, dass irgendwer in Rom die mal gesagt hat.
Ja, na, also es war halt früher die Lingua Franca, ne? Ja. Also die Verkehrssprache. Und das ist übrigens auch das Interessante, warum jetzt eigentlich Thomas von Aquin auf einmal über Politikphilosophie von Aristoteles schreibt.
Mhm.
Wir hatten in den letzten Folgen hin und wieder schon mal so dieses Thema, weil ich das am Anfang auch so ein bisschen falsch gesagt habe, dass erst ab der Renaissance überhaupt wieder diese griechischen Autoren gelesen wurden.
Mhm.
Und ich bin schlauer geworden in der Recherche, weil die Politik von Aristoteles wurde 1260 ins Lateinische übersetzt. Die lag vorher irgendwo im Altgriechischen rum.
Ja.
Und wahrscheinlich dann auch nicht im Europäischen, also in Rom oder so, sondern woanders. Und Thomas von Aquin schreibt dann irgendwo zwischen 1271 bis 1273 das Werk, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich die Regno ad Regem Cypri, die Regierung des Herrschers von Zypern, was sehr lustig ist, weil keiner weiß so richtig warum. Und sie ist angeblich anscheinend diesem König von Zypern gewidmet. Das ist Hugo der Dritte von Lusignan. Mhm. Mehr weiß man nicht dazu. Und das ist auch relativ neue Forschung, dass das Ding eigentlich so anscheinend hieß. Und dieses Werk macht eine Synthese zwischen dem, was wir bei Augustinus haben. Mhm. Wir wiederholen nochmal kurz Augustinus. Augustinus hat gesagt, der ganze politische Bereich hat keinerlei Moral, kann nicht moralisch sein, weil es gibt die göttliche Gemeinschaft.
Mhm. Und die weltliche.
Ja, und die strebt halt zur unendlichen Gerechtigkeit, ne, und im Jenseits und so. Die ist aber zu trennen von der weltlichen Gemeinschaft, wo auch Menschen dabei sind, die eben nicht zur göttlichen Gemeinschaft gehören. Und nachdem die nicht gute Menschen sein können, kann es sowas wie eine gute Herrschaft nicht geben. Mhm. Und man kann sich eigentlich so nur bei der Herrschaft darauf kaprizieren, dass es bestmöglich läuft. Und wenn alle irgendwie gute Menschen sind und zur göttlichen Gemeinschaft gehören, ja, Civitate Dei, dann hat man Glück und hat so die beste Variante, aber die gibt's halt eigentlich nicht. Mhm. Ja, das heißt also, Augustinus macht eine klare Trennung von Geistlichkeit, Religiosität, Kirche, auch in dem Sinne, und Staat. Er sagt halt, okay, es gibt weltliche Organisieren der Gemeinschaft, aber das hat keinerlei normative Ansprüche, wie das ja bis Cicero gehört, ja, bei den Römern und bei den alten Griechen grundsätzlich immer die Frage war, wo es dann um die Frage ging, was ist gute Herrschaft, wie herrsche ich moralisch gut und so weiter. So, und das hält dann halt 800 Jahre, diese Idee. Und das hält sogar in diesem Text von Thomas von Aquin, denn das Ding ist auch ein Fragment.
Okay, warum ist es nur ein Fragment?
Also es gibt mehr davon, der Text ist länger, aber den Teil, den er geschrieben hat, sind anscheinend nur 22 Seiten, jedenfalls hat die kritische Ausgabe nur 22 Seiten. Aha. Und der Rest wurde da von einem Ptolemäus von Lucca weitergeschrieben, der versucht dann aber diese augustinische Position und die Position von Aristoteles zu versöhnen. Und meine Notiz dazu hier ist, na dann viel Spaß, ja, weil das ist eigentlich nicht möglich. Du kannst nicht hingehen und du hast den einen Theoretiker, der sagt, das Ziel gerechter Herrschaft ist das Gemeinwohl aller, und den anderen, der sagt, es kann keine gerechte Herrschaft geben.
Insofern dann beides extremistisch, ne?
Ja, es ist vor allen Dingen, schließt sich halt aus.
Ja, ja.
Also es sind ja legitime Ansichten, aber schließt sich aus. Und der Teil, den Thomas von Aquin aber schreibt, ist halt im Endeffekt so, was wir uns heute ansehen, ist im Endeffekt so eine Stufe, auf der wir dann weitergehen in eigentlich die modernen politikphilosophischen Diskurse. Ja? Also wir haben jetzt so 800 Jahre lang, haben die Leute alle den Augustinus geglaubt. Mhm. Ist übrigens interessant, diese Philosophie von Augustinus ist eigentlich ein Freibrief für Despotismus. Nachdem er von vornherein sagt, dass es kein moralisches Ding gibt, kannst du halt in Ruhe auch durchregieren, weil, und das tut natürlich auch was mit den Herrschern und so weiter.
Moment, kann ich damit Despotismus rechtfertigen? Weil also die Grenze des Despoten ist doch dann im Zweifelsfall die Grenze, also meine Grenze, also die Grenze des Übergriffs ist da, wo er stattfindet.
Ja, aber nachdem du nach Augustinus so und so deine Erlösung und deine Freude nur im
Himmel. Ach so, dann ist es halt auch egal. Ja, genau.
Kannst auch ein Ruhleibeigen sein.
Der Trick der Kirche seit 2000 Jahren zu sagen, ja, dass es dir dreckig geht, das ist nicht schlimm, weil später geht's dir ja besser. Frag mich aber bitte nicht, warum es mir besser geht als dir. Ja.
Genau. So. Genau. Thomas von Aquin liest also die Politik von Aristoteles und denkt halt aus seiner Zeit, also aus dem 13. Jahrhundert, darüber nach.
Aha.
Und es ist unheimlich spannend, weil er kehrt halt zu unheimlich vielen aristotelischen Gedanken zurück, spricht aber natürlich aus einer anderen Zeit, und er spricht als Christ und versucht jetzt im Endeffekt so ein bisschen so eine Synthese aus den beiden hinzukriegen.
Mhm.
Also aus dem Christsein und dem Aristoteles, nicht aus dem Augustinus und dem Aristoteles. Das geht, wie wir gerade festgestellt haben, eigentlich schon nicht. Und deswegen finden sich da halt solche Sachen wie, dass der Gott der König der Könige ist. Also sprich, wir haben jetzt ein christliches Weltbild, das ist einfach angenommen. Über den Königen steht immer der liebe Gott. Aber im Gegensatz zu Augustinus, der ja eine theologische Argumentation gemacht hat, ne, so eine moraltheologische Argumentation, warum es eigentlich keine gerechte Herrschaft geben kann und wir deswegen uns darum mit auch nicht beschäftigen müssen, argumentiert er nicht theologisch.
Sondern?
Anders. Also wir fangen einfach vorne an. Also er beschäftigt sich erst mit der Frage, wo kommt denn eigentlich die Herrschaft her? Und die klassische christliche Auslegung von Herrschaft ist der Sündenfall und die Menschen sind also Gott unterstellt, weil sie haben ja den Sündenfall begangen und deswegen sagt Gott, wer über uns herrscht. Und nachdem ja bestimmte Könige von Gott dahingesetzt wurden, wo sie hingesetzt wurden, dürfen die über uns herrschen.
Mhm.
Thomas von Aquin sagt jetzt, ja, aber der Intellekt ist, ja, oder die Vernunft ist die Fähigkeit, die über allen anderen Fähigkeiten der Menschen steht und die uns von Gott dann auch gegeben wurde. Ne?
Also das schwingt jetzt bei ihm mit. Ja. Nach seinem Bilde.
Genau, also Thomas hat jetzt hier auf einmal vor sich liegen diese klassische griechische Moralphilosophie und Teleologie, die halt die Vernunft als das zentrale Eigenschaft des, also die zentrale Eigenschaft des Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Mhm.
Und er redet auch einmal, auch wie wir das bei Aristoteles gemacht haben, über das Telos. Und er sagt, das Telos für eine Gesellschaft existiert für ihn wieder. Ja? Und ein Telos für den Einzelnen existiert auch. Und er kommt dann halt auch mit der Erkenntnis um die Ecke, okay, es geht also hier nicht nur, ja, also
zu die Idee, es leitet sich ja daraus auch her, oder? Ich meine, wenn Gott mir die Vernunft gegeben hat, dann ist mein Telos ja, mein Leben vernünftig zu gestalten.
Ja, wobei Vernunft immer so eine Anwendefähigkeit ist. Was er halt sagt ist, Gott hat uns mit Vernunft ausgestattet.
Mhm.
Ne, so, das ist so die Idee. Das heißt, wir müssen sie auch benutzen. Das ist übrigens auch, die moderne katholische Theologie hat ja auch so einen Schwerpunkt, wo dann immer gesagt wird, ja, Gott hat euch frei geschaffen, ihr müsst selber die Entscheidung treffen.
Ja.
Dieser deterministische Gottesbegriff, ja, ist ja eigentlich eher was Evangelisches, ja, also Calvin und so, ja. Wo dann gesagt wird, du bist voraus. Bestimmt, die Katholiken haben das gar nicht so. Übrigens einer der Gründe, warum die Katholiken weitaus fröhlicher sind als Calvinisten.
Ja.
Und Thomas schließt sich da halt an, er sagt, okay, wir haben also als Ziel einer Gesellschaft und wir haben das Ziel, ja, und das nennt er dann irgendwann die Bono Commune, ja, also die gute Gesellschaft. Und wir brauchen jemanden, der das herstellt. Das ist für ihn dann ein Herrscher, aber das sind auch mehr. Und er übernimmt halt auch teilweise diese Idee des Zoon Politikons.
Mhm.
Nennt den Menschen aber ein, ja, Achtung, ne, prätentiöses Latein, animal sociale et politicum, also ein soziales und politisches Tier.
Also triebgesteuert, aber vernunftbegabt.
Ja, naja, das Animal würde ich jetzt gar nicht so wörtlich nehmen.
Sondern eher als etwas Belebtes. Halt
so ein, ja, genau.
Von Animal. Okay.
Ja, okay, also
ein Beseelt.
Im ja, ja. Ja, genau. Und das Zoon Politikon kann es nicht mehr sein, weil das bezieht sich halt auf die Polis und die Polis gibt's bei Thomas nicht. Er sieht die Gesellschaft eher als ein Resultat der zum Überleben notwendigen Arbeitsteilung der Menschen, weil die Menschen sind Mangelwesen.
Ja.
Das klingt erstaunlich modern, ne?
Ja, absolut, ja.
Also wir sehen jetzt hier schon ganz viele lustige Dinge angelegt, die dann immer wieder aufgegriffen werden. Und das sind aber auch nur Reinterpretationen dessen, was Aristoteles auch gesagt hat.
Was sagt Thomas von Aquin denn, wie sich diese Arbeitsteilung teilt? Also wer nimmt diese Teilung vor? Organisiert das die Vernunft oder organisiert das der Herrscher?
Gott hat uns die Vernunft gegeben, ja, und wir sind halt Mangelwesen und deswegen teilen wir uns die Arbeit. Der Herrscher ist ja ein Teil der Arbeitsteilung.
Ah, ja, klar. Ja.
Der regelt ja die Gesellschaft für uns.
Ja.
Das ist ja bei uns auch so, ne? Ne? Also wir beide sind ja Teil der arbeitsteiligen Gesellschaft, indem wir unterschiedliche Arten von Quatschen betreiben.
Ja, genau. Und ja. Der Herrscher ist aber ja kein Produkt der Vernunft. Ah nee, der ist ein Produkt Gottes.
Genau, der ist ein Produkt Gottes. Der
stimmt,
hat halt
das ist ja auch ein anderes Weltbild, als wir heute haben. Ja.
Ja, also du kannst halt nicht raussubstituieren, dass davon ausgegangen wird, dass alles von einer höheren Macht irgendwie angelegt ist. Ne? Mhm. Das ist im christlichen Bild ist es gesetzt. Thomas von Aquin ist weder 100% säkular, noch ist er total theologisch. Also er macht kein religiöses Argument in dem Text, aber natürlich ist er ein Mensch seiner Zeit. Und was wir hier auch sehen können, ist, dass Arbeit sich in ihrer Bedeutung grundsätzlich geändert hat. Ne? In der Antike war Arbeit, das hatten wir ja bei Aristoteles, ne? Arbeit war unwürdig eines freien Mannes, weil ja. für sowas hat man Sklaven genau. und Frauen und so. Die Theologen sagen dann, das ist die Strafe für den Sündenfall.
Arbeit ja. ist die Strafe für den Sündenfall.
Ja, ora et labora.
Gott, ja.
Sprich, die Tatsache, dass wir jetzt hier in dieser Welt, wo es uns mangelt und wo wir uns fehlen, die ganze Zeit arbeiten müssen, das ist ja nur, weil wir Menschen...
Weil die blöde ja. Kuh den Apfel gegessen hat, ne?
Das war ja eher die Schlange, die Kuh, naja.
Ja, und das war eine Tomate, und aber ja.
Und Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert ist jetzt bei Arbeit ist gesellschaftlich notwendig und Zeichen des menschlichen Vernunftes, also Zeichen des menschlichen Verstands. Und bekommt jetzt dann einen ethischen Wert, ne? Also das erste ist so, ja, Arbeit ist für
doofe,
genau, aber ist, genau, ja. Das zweite ist, nee, du hast Arbeit verdient, weil du bist ein böses Wesen, ja, ja, oder ein schlechtes Wesen. Und jetzt ist so, und er denkt sich halt, nee, Arbeit ist notwendig, weil wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft. Und dann müssen wir denken, im 13. Jahrhundert gab es schon Städte und so.
Ja. Ja,
also die Idee der Arbeitsteiligkeit setzt sich langsam durch, sozialhistorisch.
Mhm.
Ja? So, und hat halt auf einmal auch so einen ethischen Wert. Also wenn ich arbeite, dann arbeite ich für die Gesellschaft auf irgendeine Art, ja. Dann gibt es einen.
Deren Teil ich bin und darum auch für mich, ja.
Ja.
Mhm.
Das findet sich dann auf eine ganz andere Art bei Marx wieder. Mhm. So diese, also Arbeitsteiligkeit ist immer so ein Ding, dass sich ja in Gesellschaften in mit steigender Komplexität immer weiter herausbildet. Das wissen wir aus der Soziologie, ne? Also du hast halt selbst in so Clans und so Sippenstrukturen hast du eine kleine Arbeitsteiligkeit, ja. Aber je mehr die sich ausdifferenziert und je komplexer die Gesellschaft wird, ne? Also das ist dann Emil Durkheim, ne? Mechanische versus organische Arbeitsteilung, also mechanische versus organische Gesellschaft, ja? Wo dann irgendwann du die Personen an sich nicht mehr aus der Gesellschaft herausgelöst betrachten kannst in der Arbeit oder in dem Beitrag, den sie tut,
mhm.
ja, weil alles im Endeffekt in ineinander so verzahnt ist, dass alle brauchen.
Das wäre auch nochmal eine interessante politische Philosophie, die man darüber formulieren könnte, wer denn jetzt wirklich für die Gesellschaft gebraucht wird. Also was ist eigentlich unser Telos? Ja, wenn schlecht bezahlte Menschen mit Applaus vom Balkon honoriert werden und gut bezahlte Menschen, die aber eigentlich überhaupt keinen Dienst am Menschen leisten, mit viel Geld, während sie zu Hause in Sicherheit arbeiten können. Aber vielleicht gehe ich da zu weit oder denke zu krumm, kann auch sein.
Naja, normalerweise würdest du ja das Argument machen können, dass du sagst, okay, wir haben eher so diese Arbeitsteiligkeit, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt unbedingt die Bewertung, also die Bezahlung davon, ne?
Ja.
Diese Idee dieser Arbeitsteiligkeiten sind auch, ne, Aristoteles hat sich schon mit Teilungsgerechtigkeit beschäftigt.
Aha.
Und hat halt schon gesagt, also es gibt halt Gleichen gibt Gleiches, ja, und wenn es Ungleichen gibt, Ungleich. Ja, allerdings würde Aristoteles schon, ne, jetzt sind wir wieder ganz vorne, aber den Ausflug machen wir jetzt.
Okay.
Aristoteles würde das Argument machen, dass der Wert einer Arbeit, eines Handelns für die Gesellschaft, jenseits dessen, dass es einen Selbstwert hat, immer auch ein gesellschaftlicher Wert sein sollte.
Ja.
Ja. Also sprich, der Musiker, ja, der Radiomoderator, der Lehrer, ja, kriegt Geld, weil er eine spezifische Leistung für die Gesellschaft erbringt. Ja, deine Leistung ist Unterhaltung als Radiomoderator, mhm. aber auch Information. Und Aristoteles würde sagen, das ist was wert. Ja, er würde aber in der Abwägung sagen, wenn
Online-Werbung.
Ja, genau. Ja.
Obwohl könnte man ja. auch dann auf einer zweiten Ebene oder in einem zweiten Schritt argumentieren, Online-Werbung ist etwas wert, denn Online-Werbung ermöglicht es den Publizisten erst, ihre Publikationen zu publizieren.
Ja, aber das ist schon so ein, das ist so ein typischer moderner liberaler Winkel
zu. Ja, genau. Das ist ein typischer, das muss ich mir als Argument merken. Das ist also ein typischer liberaler moderner Winkelzug.
Ist ja legitim erstmal. Ja, also ja. Er würde halt schon sagen, die Leute, die für die Gesellschaft am wichtigsten sind, sollten auch von der Gesellschaft getragen werden.
Ja.
Was wir ja aktuell sehen, ja, ist eigentlich eine Gesellschaft, wo die Bewertung von Arbeit eigentlich nur noch mit der Menge an möglichem Gelderwerb zusammenhängt.
Ja.
Und das ist eine Position, die findest du weder 1270 noch
1200
vor Christus.
1270 und 700 vor Christus gab es auch noch keinen Konsum. Konsum ist ja eine relativ neue Erfindung. Also das, was wir heute Konsum nennen. Wenn Thomas von Aquin, was er sicherlich hat, von Konsum gesprochen hat, dann hat er davon gesprochen, dass Dinge verbraucht werden. Ja, ja, und also, wir konsumieren ja heute nicht Dinge, die wir verbrauchen, sondern das funktioniert ja ganz. Gibt es ein ganz interessantes Buch. Es fällt mir jetzt natürlich nicht ein, ist schon länger her, dass ich das gelesen habe. Ich pack's in die Shownotes. Das ist wirklich ganz.
Ja, das Interessante da ist vor allen Dingen, dass du, und das ist, wir gucken jetzt schon wieder ganz weit in die Zukunft, aber in den Theorien, die dann jetzt später, ja, im 18., 19., 20. Jahrhundert kommen, wird halt im Endeffekt eine Trennung von diese Teleologie von Aristoteles komplett aufgelöst, ja, und gegen eine Freiheit ersetzt.
Ja,
ja, das heißt also, diese Idee, dass Menschen das Beste in die Gesellschaft einbringen und deswegen dann halt auch die Gesellschaft auf sie angewiesen ist, das dreht sich dann ja am Ende bis in den Marxismus, wo Marx dann das Analyse eigentlich nur sagt, ja, der Arbeiter hat nur den wahren Wert, den er herstellen kann.
Ja.
Ja, und das ist ja Marx' Analyse von dem, wie die Welt dann schon ist.
Mhm.
Also, wir haben jetzt eigentlich über Arbeit geredet. Ach, ne? Thomas von Aquin sagt, Arbeit ist gesellschaftlich notwendig, Zeichen des menschlichen Verstands. Und der Verstand lenkt die Arbeit, also nicht Gott oder so, ja. Und damit auch das soziale Zusammenleben. Ne? Das ist eine arbeitsteilige Gesellschaft.
Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie er postuliert es einfach. Oder kriegt er irgendeinen Dreh hin zu sagen, naja, doch, Gott, also dieses Ding mit der Vernunft, ne? Also doch, es gibt schon die Möglichkeit.
Bonum commune, genau.
Bonum commune.
Das Gute für die Gemeinschaft.
Wie genau begründet er, dass es eben doch so ist und nicht so, wie Augustinus sagt? Das habe ich noch nicht wirklich verstanden.
Naja, also seine Annahme ist halt eine andere. Augustinus Annahme ist im Endeffekt, es gibt halt, ja, die Civitate Dei, ne, den Staat, die Stadt der Göttlichen, ja, ja. Also und es gibt die Civitate Terranem, ne, also die Welt,
ja, ja,
die weltliche Seite. Und wer zu den Göttlichen gehört, das kann man eigentlich nicht sehen, weil das weiß nur der liebe Gott. Während die weltliche Welt halt da draußen ist, die einen sind vermischt in den
anderen. Ja, schon klar, aber stellt sich Thomas von Aquin einfach hin und sagt, das ist falsch?
Nee, er stellt sich hin und sagt, Gott hat uns mit Verstand ausgestattet.
Gott hat uns mit Verstand ausgestattet. Warum hat er das getan, wenn wir den Verstand in dieser Weise benutzen können, die Bono Comune daraus genau zu bilden? Okay, verstehe. Ja, ne? Okay.
Mhm. Also Gott hat uns mit Verstand ausgestattet. Mhm. Wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft, die funktioniert nur durch Verstand, weil Verstand ist die Basis dessen. Ja. Und das soziale Zusammenleben sollte dann halt auch mit diesem Verstand,
ja,
gelöst werden. Und widerstrebende Interessen sind durch einen Kopf der Gesellschaft zu lösen, also durch den Herrscher. Ne? Ist jetzt natürlich ein klassisches, undemokratisches Bild. Was anderes erwarten wir im 13. Jahrhundert erstmal auch nicht.
Nicht wirklich, nee.
Ja. Es ist sehr interessant, wir kommen auf den Herrscher nochmal zurück, denn der Herrscher ist kein Absolutist bei ihm. Das ist schon ganz spannend. Er kommt nämlich dann auch um die Ecke und sagt, ja, mal Moment mal, Alter. Ja. Du hast hier eine Aufgabe und so. Und das finde ich immer ganz spannend, zu glauben, dass es eine ordentliche Legitimation für absolutistische Herrscher jenseits von theologischen Schriften gibt, ist nämlich anscheinend gar nicht so einfach.
Okay. Das wäre ja noch richtig interessant
also,
hier.
Also in dem Text, den ich dazu gelesen habe, wie immer aus der Geschichte des politischen Denkens, wird auch extra darauf abgehoben, dass er sich dagegen gegen Theologen seiner Zeit stellt, die halt und den Papst, der Absolutismus halt im Endeffekt postuliert hat.
Ich hab mittlerweile übrigens dieses Buch geschenkt gekriegt.
Oh, schön.
Es ist wirklich sehr dick.
Ja. Ja, aber es ist gut aufgeteilt.
Ja, ne, also ich blätter da auch schon so drin rum, aber mich so richtig rangewagt habe ich tatsächlich noch nicht. Vielleicht sollte ich das einfach unseren Sendungen entsprechend immer hinterherlesen. Aber ich finde es, liest sich auch ganz gut. Also das hat mich eigentlich am stärksten
beeindruckt. Also es ist wirklich ein gutes, es steht ja drauf, es ist ein Handbuch.
Und ein Handbuch,
ich glaube, ja, genau. Wenn Leute Handbuch da drauf schreiben, dann kann man da auch so ein bisschen Hoffnung haben. Die er steht im Übrigen, das haben wir ganz vergessen, er steht mit diesem Text so ein bisschen in der Geschichte der sogenannten Fürstenspiegel.
Fürstenspiegel?
Wir müssen kurz erklären, was ein Fürstenspiegel ist.
Ein Fürstenspiegel. Klingt wie Hexenhammer, aber ist es nicht, ne?
Der Hexenhammer ist ähnlich, ist eine ähnliche Art von Literatur, nur inhaltlich anders gelagert. Also, können wir kurz erklären, der Hexenhammer Malleus Maleficarum ist ein frauenfeindliches Buch aus dem Mittelalter, in dem ein Mann, der viel zu wenig Sex hatte, seine komplette Wut über Frauen darin auslässt, sie als Hexen zu bezeichnen und damit zu argumentieren, dass man sie doch alle zu Tode foltern sollte.
Das ist ungefähr das, was sogenannte Incels heutzutage machen, ne?
Ja, damals war das in der Kirche aber noch legitimiert. Heute musst du dann mindestens auf Achan gehen.
Genau.
Naja, die,
was ja auch irgendwie eine Kathedrale ist, ne?
Ja, ist nicht ohne. Also ein Fürstenspiegel ist interessanter. Ein Fürstenspiegel ist nämlich ein Lehrbuch für einen Herrscher.
Ach so, sowas wie hier Dingens, Machiavellis Il Principe.
Ja, der steht am Ende der Entwicklung. Das ist relativ alt. Also sprich, man hat, wir haben ja schon bei Aristoteles, dass der irgendwie der Lehrer von Alexander dem Großen war und diese Fürstenspiegel wurden halt immer von Philosophen und Gelehrten für junge Könige geschrieben, wo dann drin stand, wie man sich als König richtig verhält. Und da standen halt auch solche Sachen drin wie, hier Alter, ja, du bist hier der König, du hast hier die Macht, aber ganz ehrlich, wir machen hier jetzt mal ein Argument, warum du dein Volk anständig behandeln solltest.
Ah, okay.
Unter anderem, weil das mehr sind und die haben Waffen. Ja, und so. Dinge, die aktuell auch Herrschende gerade mitkriegen, dass die Masse des Volkes irgendwann dann Überhand nimmt.
Ja. Wir kommen jetzt zurück zu Thomas von Aquin. Indem ich frage, wie wir zurück zu Thomas von Aquin kommen.
Clever. Genau.
Clever. So.
Also, und wir können theoretisch bei hintenrum angesprochenen Regierungschefs bleiben.
Ja.
Denn das Gute für die Gemeinschaft ist das Ziel des legitimen Herrschers. Ja. Und das Telos der Gemeinschaft. Und der Tyrann hat dieses Ziel nicht. Und in einem anderen Text, der Summa Theologica, also einem theologischen Text, macht Thomas von Aquin hier auch eine Verbindung zum Naturrecht.
Mhm.
Er macht so eines dieser ersten Naturrechtsargumente da, ja. Das heißt also, aus meinem Naturrecht darauf, ein gutes Leben zu haben, kommt ein Recht auf eine gute Gemeinschaft. Und das bedeutet, dass ein Herrscher für diese gute Gemeinschaft da sein muss, weil Gott mich mit diesem Naturrecht und ihn mit diesem Naturrecht in die Welt gesetzt hat. Ja, also da ist so eine philosophische Idee dahinter.
Mhm.
Und da sind wir dann schon sehr nah bei Argumentationen, die dann irgendwie 400, 500 Jahre später kommen.
Ja.
Also die Aufgabe des Fürsten ist die gesamte Sphäre des weltlichen Lebens, seiner Untertanen ihre Vollendung, also die Vollendung der Untertanen, dass es so gut wie möglich wird, auch rechtlich näher zu bringen. Also sprich, die Aufgabe des Fürstes ist es, die Gemeinschaft so zu ordnen, dass die so gut wie möglich gute Christen sein können.
Ja.
Denn Seligkeit ist nur möglich, wenn die materiellen Bedürfnisse der Menschen befriedigt sind. Und da ist jetzt so ein zentraler
Unterschied. Erst kommt's Fressen, dann die Moral, ja.
Ja, ja, richtig, ne? Ja, ja. Bedürfnispyramide von Maslow. Also im Gegensatz zu Augustinus, der halt sagt, nee, das ist getrennt und du kannst ja eh nichts werden, ja, sagt er, nee. Um überhaupt ein guter Mensch zu sein, und das ist dann halt auch wieder ein aristotelisches Argument, muss ich meine materiellen Bedürfnisse befriedigt haben. Und wer ist dafür zuständig? Natürlich der Herrscher, weil der Herrscher löst die Konflikte in meiner arbeitsteiligen Gesellschaft.
Wenn er das aber nicht hinreichend macht,
darf man ihn sogar absetzen.
Dann darf sogar die Kirche ihn absetzen, weil, oder dann muss sogar die Kirche ihn absetzen wollen, weil die doch ein Interesse daran haben, dass alle diese Menschen befähigt sind, gute Christen zu sein. Oder denke ich jetzt schon 150 Jahre zu weit?
Ein bisschen ja, und stell dir einfach vor, der Thomas von Aquin vertrat dann nicht die Mehrheitsmeinung mit dem Text. Mhm. Der Rest war eher so Augustinus-mäßig drauf. Die Kirche hat sich da rausgehalten und gesagt, das ist eh nicht rettbar.
Okay.
Ja, du musst dir überlegen, also die sind immer noch an der Stelle, ja? Ja,
okay.
Und er kommt jetzt an und sagt, ja, Kinder, nee. Und er redet dann auch über Regierungsformen.
Mhm.
Macht aber eine ganz andere Abgrenzung, also wir machen das nicht mit der Tabelle, sondern wir machen, er sagt halt hauptsächlich, er grenzt gerechte Herrschaft gegen Tyrannei ab,
ja.
Macht ein geiles Argument fürs Königtum, und zwar indem er sagt, naja, unter einem König ist eine Tyrannei am einfachsten zu ertragen.
Ja, muss ich gerade ein bisschen sacken lassen, ja stimmt, unter einem König ist eine Tyrannei am besten zu ertragen.
Ja.
Ja, weil der bringt ja ein Wertekanon mit, an den er sich im Zweifelsfall auch selber halten muss, um sich auch vor seinesgleichen legitimieren zu können.
Ja, stimmt. Der zweite Punkt ist, eine Monarchie, egal wie scheiße sie ist, ist wenigstens in sich stabil.
Ja.
Und wenn du so einen König absetzt, weißt du nicht, was passiert, und das ist noch viel, viel schlimmer.
Ja, wobei damals, wenn du damals einen König abgesetzt hast, gab es einen neuen König, oder? Nee, dann gab es erstmal Erbfolgekriege.
Ja, ja, aber er denkt tatsächlich natürlich auf der Basis von Aristoteles Politik darüber nach. Und Aristoteles macht ja durchaus dieses Ding mit alle Gruppe und so weiter. Ne? Ja. Also das hat er jetzt vor sich liegen. Und dann denkt er jetzt halt darüber nach und denkt sich, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so einen Tyrannen. Ne? Das ist so ein berechenbarer, heutzutage würde man sagen, autoritärer Diktator.
Ja.
Da muss ich nur die Fresse halten und komme irgendwie durch. Wenn ich den jetzt wegputsche, was kriege ich dann? Das sind ja alles Experimente, die wir dann in den nächsten 500 Jahren ausprobiert haben.
Mhm.
Zum Beispiel in der Französischen Revolution, die zu einer Schreckensherrschaft in einer Pseudodemokratie und danach zum nächsten Diktator geführt
hat. Aber wenigstens hat es uns die Hausnummern gebracht und eine Sammlung von Gesetzen, die wir heute noch haben.
Und den Code Zivil, ja. Genau. Also sein Argument ist halt so, ja, so ein, selbst wenn Alleinherrscher ein Tyrann ist, ist es immer noch irgendwie besser, der Rest ist noch unsicherer, das machen wir nicht. Gerechte Herrschaft hat aus seiner Sicht zwei Bedingungen, und zwar eine materielle und eine formale.
Mhm.
Und zwar jedem das Seine zuzuteilen, ist die Aufgabe des Herrschers, und dafür braucht es hinreichend Güter, das ist die materielle Vorteilung.
Mhm.
Und die formale ist, ein Rechtszustand für das Gemeinwesen zu einer Einheit zu bringen, also sprich, die Aufgabe ist, als für einen Herrscher dafür zu sorgen, dass die Leute ausreichend mit Gütern versorgt werden.
Für Ruhe zu sorgen im Grunde.
Und Rechtsstaat zu haben.
Ja, für Ruhe zu sorgen. Und zwar nicht nur, dass der Herrscher seine Ruhe hat, sondern dass alle ihre Ruhe haben.
Genau.
Ja.
Und in dem Zusammenhang dann auch zu zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Naturrecht und dem positiven Recht gibt. Also sprich, ein Recht zu setzen, bei dem die Gemeinschaft aus sich heraus erkennt, dieses Recht entspricht mir.
Ja.
Ne? Er macht diesen so. Das ist im Endeffekt die Gemeinwohlorientierung von Aristoteles, nur anders aufgeschrieben. Und das ist jetzt auch das Interessante. Er sagt nämlich, das bedeutet auch, dass man unter bestimmten Bedingungen Könige als Gemeinschaft absetzen kann, wenn alle der Meinung sind, der gehört abgesetzt, weil er ihr Naturrecht bricht. Er geht aber auch davon aus, dass so eine Vereinigung des Gemeinwesens, also so eine demokratische Idee, wie wir sie heutzutage haben, erstmal nicht funktioniert, sondern er braucht da eine. Aus dem Gemeinwesen kommt das Bono Commune, ne, also das Gute für die Gemeinschaft, aber die Konzentration der Macht, die braucht dann, muss dann halt in einer Hand. Aber das ist ja ein Argument, das findest du immer wieder. Und ich meine, das Problem ist tatsächlich mit Alleinherrschern, Alleinherrscher sind halt stabil.
Ja.
Ja.
Ja, die werden, das wird halt dann instabil. Das ist ja so ein bisschen, Matthias von Hellfeld, mit dem ich hier den Geschichtsunterricht mache, der sagt ja immer, solche autoritären Regime brechen immer dann zusammen, wenn es zu teuer für sie wird, die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten.
Hm?
Und wenn du das begriffen hast, auch als autoritärer Herrscher, dann herrschst du halt auf eine solche Weise, dass du die Bevölkerung nicht unter Kontrolle halten musst. Wie auch immer du das anstellst.
Hm? Dann bist du aber auch sehr wahrscheinlich kein autoritärer Herrscher.
Hm. Muss ich drüber nachdenken.
Du brauchst
spontan würde ich sagen, doch, aber.
Nein, du brauchst doch nur Gewalt und Autorität. Wenn das Volk nicht der Meinung ist, der Holgi macht das doch eigentlich gar nicht so schlecht.
Okay, aber ich habe ja selbst in einer Demokratie Gewalt und Autorität. Ja, ich hab halt, klar, die Gewalten sind geteilt und so, und aber letztendlich, ich habe die Gesetze, ich habe die Gewalten. Jetzt kann ich mich ja darüber setzen und zumindest bemüht sein, die Gesetze in einer solchen Weise zu gestalten, dass die Staatsgewalten trotzdem nicht in Frage gestellt werden. Dann wäre ich immer noch autoritär. Aber es wäre so anstrengend, autoritär sein zu wollen, dass ich lieber in Wahlen das Volk entscheiden lassen würde, welches Gesetz sie haben wollen, ja.
Ja, oder das Volk, oder halt einfach im Interesse des Volkes die Entscheidung triffst.
Ja, und dann bist du kein, ja stimmt, autoritär wäre ja, dass ich in meinem Interesse oder im Interesse meiner Peers die Entscheidung treffe.
Ja, na, ja. Genau, und ja. Dass du dann halt den Rest dazu zwingst, dass sie die anerkennen.
Ja.
Das, ne, also das stimmt. Ja, ja, ja. In dem Moment, wo unten das Gemeinwesen erkennt, dass ihr Naturrecht mit dem gesetzten Recht übereinstimmt, hast du kein Problem mehr mit Despotie.
Ja.
Ja? Und dann kannst du das auch als Alleinherrscher machen. Thomas sagt das so schön, der Monarch ist Sachwalter des Allgemeinguts, ja, dass er nach den Gesetzen befördern muss. Also sprich, er macht hier also wieder ein normatives Argument.
Mhm.
Ja. Das normative Argument ist nämlich, ein König ist ein guter König, wenn er dafür sorgt, dass es den Leuten unter ihm gut geht und dass sie irgendwie schon eine Rechtsstaatlichkeit haben. Das heißt, er hat einen gebundenen Monarchen, er hat eben keinen Absolutisten, der ankommt und sagt, so, hier, ihr Fußvolk, ihr geht. Ja, kein Ludwig den 14. Ganz im Gegenteil.
Wie lange hat es dann gebraucht, bis sich das jemand angehört hat?
Das also, hat sich gar keiner angehört, da ist ein philosophischer Text.
Okay.
In einem Fragment. Und den Rest des Textes hat ja jemand anders geschrieben, wo er dann was anderes hinschreibt. Das hatten wir ja vorhin.
Das heißt, es hatte überhaupt keine Auswirkungen?
Ja, also das glaube ich nicht.
Weil ich meine, Ludwig XIV. War dann ja irgendwie, was, 250, 300 Jahre später, der hat ja dann genau das Gegenteil von dem gemacht, was da steht.
Ja, naja, es war aber auch damals unter Herrschern üblich. Also wenn du irgendwie zum mittelalterlichen König gekommen wärst und gesagt wird, dann musst du es.
Stimmt, hör mal, ja. So nicht. Der hätte gesagt, doch, und zwar so.
Ja, hast du eine 50-50 Wahrscheinlichkeit, dass er dir einen Finger zeigt.
Ja, also, oder einen Kopf abhackt, ja.
Ja. Nee, das ist ein philosophischer Text, ne? Mhm. Und die Menge der Leute, die den gelesen haben, ist auch nicht so groß. Wir sind weit, weit vom Buchdruck.
Ja, stimmt.
Der Herrscher stellt die Einheit des Staates her, ja, und ist durch den Willen Gottes legitimiert. Also, Thomas geht jetzt noch nicht so weit, den Schritt zu machen, den er da eigentlich schon anlegt, nämlich zu sagen, ja, Moment mal, aber wenn der Herrscher dafür zuständig ist, für die Gemeinschaft alles zu machen, dann ist er ja im Endeffekt durch die Gemeinschaft legitimiert. Ja, weil wenn er das nicht für die Gemeinschaft tut, dann ist er ein Tyrann, also illegitim.
Den ja, aber das, noch nicht, den kann er nicht machen. Den kann er nicht machen, weil er war ja Kleriker.
Den kann er auch vor allen Dingen in der Zeit nicht machen, weil,
ne? Naja, aber in dem Moment, wo du tatsächlich Gott als... Ja, den kann er
schon machen.
Meinst du, wenn du das sagst, der König ist von Gott eingesetzt, ja, das heißt, Gott will, dass der König König ist. Wenn du dann sagst, aber das Volk muss ihn komplett legitimieren, dann würdest du ja das Volk sich mittelbar gegen Gott wenden lassen, wenn du so argumentierst. Ich glaube, das funktioniert nur, wenn du anfängst zu säkularisieren, also richtig zu säkularisieren.
Ja, das könnte sein. Die zweite Sache ist, du könntest jetzt halt mit der Verstandesargumentation kommen, ne? Ja. Dass wenn der Verstand göttlich ist,
dann würde aber der Verstand, dann würde halt das funktioniert beides nicht, weil dann würde die Vernunft in Konkurrenz zu Gott treten oder der Verstand in Konkurrenz zu Gott treten, ja, weil du ihn ja benutzt, um gegen den König zu argumentieren, der wiederum von Gott kommt. Ich glaube, das kann er nicht. Also da musst du dich ein Stück weit aus diesem christlichen Weltbild lösen, bevor du so argumentieren kannst, ohne dass es eine derartige Zumutung für dich wird, dass du den Boden unter den Füßen verlierst.
Nö, in dem Moment, wo du halt ein göttliches Naturrecht aufmachst und den Verstand als Gottesgabe reinsiehst, dann geht's nur so rum, ja. Ja, stimmt. Schade. Na gut, müssen wir noch ein bisschen warten, bis die Idee kommt.
Zum Ende der Sendung noch mal eine schlechte Nachricht, ne?
Ja, aber wir haben noch was übrig. So, jetzt ist er von Gott legitimiert. Mhm. Es gibt ja so eine Außenstelle Gottes, ne?
Den Papst.
Ja, zu der Zeit von Thomas von Aquin war halt der ist der Papst natürlich die zentrale Figur. Und es gibt unheimlich viele Leute, die sagen, die Könige sind dem Papst unterstellt, weil der Papst ist ja
unmittelbarer an Gott. Der ist noch näher an Gott als die Könige. Ja.
An der Stelle, du hast bestimmt schon über den Gang von nach Canossa mit Matthias von Hellfeld geredet. Das kannst du hier verlinken, weil das ist da im Endeffekt so das, was da dahinter steht, so ein bisschen. Ne?
Okay.
Canossa war früher und so und der Papst hat gewonnen. Das Interessante ist, dass man bei Thomas von Aquin im Text nicht so wirklich herausfindet, ist er jetzt, ja, macht er da jetzt mit oder nicht? Und es stellt sich raus, er macht nicht wirklich mit, sondern er findet so eine Position, wo er im Endeffekt ein dezentes ne sagt. Ja?
Wie? Wie mitmacht? Also bei seiner eigenen Philosophie mitmacht, meinst du?
Bei seiner eigenen Philosophie macht er nicht mit, dass er den Primat des Papstes eingeht.
Ja, klar.
Ja? Also, ja. Also, er sagt halt, der König untersteht nicht dem Papst. Ja, und das menschliche Leben ist auf die Gesellschaft hingeordnet und nicht aufs Jenseits. Ja. Aber die Gesellschaft ist nicht der Zweck, sondern das Ziel der Gesellschaft ist der Genuss im Jenseits. Also sprich, er macht so einen Zwischenschritt rein. Ja. Augustinus sagt noch, es gibt so hier, ne? Also wir sind eigentlich alle nur auf dem Weg ins Jenseits. Und er sagt, ja, aber um dorthin zu kommen, brauchen wir diese geordnete Gesellschaft, ne, wie wir das oben schon gesehen haben, die uns frei macht, denn wenn unsere materiellen Bedürfnisse nicht befriedigt sind, können wir ja gar nicht selig werden, ja. Also wenn wir kein gutes Leben im Diesseits haben, können wir kein gutes Leben im Jenseits haben, weil wie soll das sein? Und das bedeutet, dass der Papst für was anderes zuständig ist eigentlich als der König.
Ja.
Ja, und deswegen unterstehen die sich nacheinander, obwohl man natürlich auch sagen könnte, ja, aber der Papst ist ja die von Gott geführte Kraft und das ist im Endeffekt, was ja den Königen sagen könnte, wie das alles richtig geht, aber da sagt er, nee, die Könige sind da mit einem Zweck, die hat Gott da auch hingetan.
Ja.
Das ist, glaube ich, so die Argumentation.
Ich frage mich bei sowas dann immer, das ist ja nicht einfach nur eine intellektuelle Spielerei, sondern in dem Moment, wo der sowas formuliert, erschüttert er ja auch sich selbst. Wie mag der danach damit gelebt haben?
Ich glaube, der hat damit sehr gut gelebt. Ich glaube, wenn du sowas schreibst, bist du schon Papstzweifler. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass Thomas von Aquin saß halt irgendwo in der Provinz rum, weit von Rom.
Ja.
Und war glaube ich immer so ein bisschen so, der war nicht immer gut gelitten. Den haben sie auch mal irgendwo hin versetzt, glaube ich, weil er ihnen nicht genehm war, ja? Da müssen wir bedenken, im 13. Jahrhundert hat die Kirche netto 1300 Jahre irgendwie Zeit gehabt, schon zu dem zu werden, was wir halt als mittelalterliche Kirche begreifen. Da ist jemand, der jetzt so ein Freidenker ist. Nee. Ja, also sprich, er konnte sich das wahrscheinlich leisten, weil er ein guter theologischer Philosoph ist und weil er eh schon irgendwo abgeschoben war.
Vielleicht hat er auch letztendlich schon damit was aufgegriffen, was ohnehin auch gegärt hat in der Bevölkerung. Du kannst aus dem, was Thomas von Aquin da geschrieben hat, ja auch eine gute Legitimation für die Kirche wiederum rausziehen. Ja? Weil, so Moment, ihr habt uns jetzt 500 Jahre lang erzählt, das wäre alles richtig hier so, aber das ist es ja gar nicht. Erklärt uns mal, wie es wirklich richtig ist. Dann dürft ihr auch weiter eure Kirchenglocken läuten. Das ist natürlich jetzt auch aus der heutigen Sicht betrachtet und argumentiert.
Ja, also er galt als ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, also er gilt halt als großer Kirchenlehrer und hat auch dann an der Uni und so weiter gelehrt. Wahrscheinlich hat man das einfach unter dem Gesichtspunkt auch abgetan. Naja, das ist halt Geistesaustausch gewesen.
Ja.
Man muss ja auch sagen, so eine Schrift wie jetzt diese Schrift, ja, ist eine rein philosophische Schrift für ein sehr kleines Publikum gewesen.
Ja, stimmt.
Ja. Also, dann bestand hier keine Gefahr, ja, dass jetzt irgendwie die Bevölkerung das in großen Mengen liest und sich dann so denkt, ja, stimmt, wir probieren das jetzt mal mit dem Absetzen, was der da erzählt.
Das hat mir ja noch keiner so gesagt. Ja.
Ja. Das ist ja genau das Problem, was dann die Kirche bekommt in dem Moment, wo die Bibel dann mal übersetzt und gedruckt wird.
Ja.
Ja, also das sind ja noch ganz andere Zeiten. Wir kommen übrigens zu diesem Thema König und Papst und wie das so ist, kommen wir in ein paar Folgen wieder,
ja,
nämlich wenn wir uns mit Martin Luther beschäftigen.
Ja, klar.
Aber
vorher machen wir was? Was ist denn die nächste Stunde?
Machiavelli.
Igitt.
Ja, nee, den muss man sich immer auseinandersetzen.
Ja, aber da muss man, den muss man sich immer, weißt du, von so Pseudoliberalen, die zitieren da immer so einen Quatsch draus und so und glauben, man könnte das 1:1 auf heute übertragen und ach, das ist alles hässlich.
Ja, und das ist doch schön, wenn wir uns dann mal mit ihm beschäftigen.
Genau. Vielleicht arbeite ich mich ja dann auch mal ein bisschen ein. Vielleicht habe ich ja die Muße, mich in Machiavelli reinzulesen vor der Sendung. Dann können wir auf einem höheren Niveau fachsimmeln. Obwohl, ist dann auch blöd, weil dann lernt keiner mehr was, ne?
Ja, genau. Also die Idee ist hier Verständlichkeit. Dazu muss man sagen, der Text in dem Buch geht über den Principe, ja, also über den Fürst.
Ja.
Und man muss bei Machiavelli, und das ist jetzt so ein bisschen der Ausblick, auch immer bedenken, es gibt nicht nur den Principe. Es gibt auch die Discorsi.
Das hört sich schon besser an.
Ja, das Lustige ist bei Machiavelli, und ich will jetzt nicht so viel verraten, dass in den Discorsi was anderes drinsteht als im Principe.
Okay.
Der Principe ist halt diese Blaupause für Staatsführung und die Diskursi ist halt die Politikphilosophie. Und sagen wir es mal so, die sind nicht deckungsgleich.
Ja, alles klar, ich bin gespannt.
Ja.
Ja, da sind wir am Ende dieser Stunde. Gibt's Hausaufgaben? Ja.
Nee.
Da haben wir ja nochmal Glück gehabt.
Überhaupt nicht.
Thomas Brandt, vielen Dank.
Ja. Tschüss.
Tschüss und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.